Das Sola Gratia hat Luther am tiefgründigsten in seinem De Servo Arbitrio, hè, über den geknechteten Willen, ausgearbeitet. Selbst nennt es sein bestes theologisches Werk. Das Problem mit dem freien Willen ist für Luther keine Nebensache. Denn hier wird der Kern der göttlichen Gnade berührt. Drückt das in seiner Schlussfolgerung, mit der sich an Erasmus wendet, selbst so aus. Nur du allein hast Wesentliches angeschnitten. Du hast dich nicht mit Fragen aufgehalten über den Papst, das Fegefeuer, Ablässe und Ähnliche. Du und du allein hast die Achse erkannt, die sich alles dreht. Dafür danke ich dir von Herzen. Über Erasmus. Erasmus wird im Jahr 1466 in Rotterdam geboren. Ein Vorwort zu der ersten humanistischen Geschichtsschreibung Frankreichs im Jahr 1495 macht ihn in kurzer Zeit berühmt. Legt es darauf an, die klassischen Schreiber breiter bekannt zu machen. Hat tausende von Sprüchen gesammelt und sie einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Etwa 1500 kommt es zur Veröffentlichung eines seiner berühmtesten Werken des Enchiridions, eine Handbuches für das Christenleben. Darin setzt sich von äußerlichen Formalismus ab und legt den Nachdruck darauf, zu der Bibel zurückzukehren. Somit hofft dass die innere Frommigkeit durch dies Buch gefördert wird. Überzeugt von der Sinnlosigkeit des Lebens, schreibt in seinem Geist eine neue Schrift, Vom Lob der Narrheit. Das Leben ist eigentlich nichts weiter als ein großes Schauspiel, die Welt will betrogen sein. Und der menschliche Geist wird von der Torheit mehr angelockt als von der Wahrheit. Im Jahr 1516 kommt es zur Veröffentlichung der griechischen Ausgabe des Neuen Testaments. In diesen Jahren erlebt den Höhepunkt seiner Laufbahn. Seine Bibelauslegungen und vor allem seine Briefe finden reizende Absatz. Sollte dieser Mann wohl das Werkzeug Gottes für die Reformation der Kirche in Europa sein? Durchschaut das Verderben im Kirchenleben seiner Zeit. Seine große Gelehrsamkeit macht ihn zum passenden Kandidaten als Kirchenreformer. Überall in Europa wird mit größter Hochachtung empfangen. Die Ausgaben des Neuen Testaments auf Griechisch war wohl der größte Schritt in der Geschichte der Bibelexegese. Erasmus' Randnotizen bei diesem Text machen es sehr einfach, biblisches Christentum mit der Kirche der Päpste und Kardinäle zu vergleichen. Ein geistliches Erdbeben ist die Folge. Im gleichen Jahr, wie die Erscheinung des griechischen Neuen Testaments hält, ein junger und unbekannter Hochschullehrer in der Schlosskirche zu Wittenberg drei Predigten gegen den Ablass. Ein Jahr später ist die vraag nog aktueller, wel daar een neuer Anlauf genomen wird, die Peterskirche in Rom zu vollenden. Tetzel geht überall umher, die Ablässe an den Mann zu brengen, durch die man die Zeit im Fegefeuer abkürzen kann. Die Wittenberger unternehmen lange Reisen und die Ablässe finden bei ihnen reizende Absatz. Am Abend von Allerheiligen predigt Luther über den Ablass und über Gottes Gnade. Am selben Tag schlägt die 95 Thesen an die Tour der Schlosskirche von Wittenberg. Ablässe geben valse Frieden und verursachen das Fehlen wahrer Buße. Das Geld für die Ablässe hätte besser an die Armen ausgegeben werden sollen, als für ein strahlendes Kirchengebäude in Rom. Nach zwei Wochen sind die Thesen in ganz Deutschland bekannt und einige Monate später in ganz Europa. Zunächst scheinen diese beide Kritiker der römische Kirche ganz und gar zueinander zu gehören. Im Jahr 1518 erscheint eine neue Neuauflage des Enchiridions mit einem bedeutenden Vorwort. Darin drückt sich Erasmus positiv über Luther heraus. Doch bindet er sich niemals loyaal an Luther und an dessen Botschaft? Immer hat er vorbehalten. 1519 schreibt er aan Melanchthon, er habe keines von Luthers werken gelesen. Luther zelf schrieb in selbem jaar aan Erasmus, er kan het dan auch, mijn weter, liebenswerter Erasmus, wenn du wilt, deze kleine broeder in Christo an. Erasmus antwoord lautete, ich bleibe so gut ich kann neutraal. Erasmus denkt positief über die 95 thesen, aber er fürchtet zich für den Aufruhr. Luther soll den Aposteln folgen und deren Vorsicht und besonders darauf achten, nicht den Papst zu beschädigen. Immer wieder weist er auf eine gemäßigte Darstellung ab of hin. Die Wahrheit darf nicht immer gesagt werden. Inzwischen warnt er seine Drucker in Basel davor, Luthers Werken zu publizieren. Es wird immer schwieriger, die Gamaliel-Rolle zu spielen. Man behauptet, Luthers Lehre stütze sich auf Erasmus und dass er die eigentlich treibende Kraft hinter Luther sei. In diesem Licht ist es besonders mutig von Erasmus, öffentlich von der päpstlichen Bulle Abstand zu nehmen, worin Papst Leo ungefähr 40 lutherische Thesen aus verschiedenen Schriften offiziell verurteilt. Erasmus sagt, sie werden nicht ruhen, bis sie alle Sprachen und Kulturen vernichtet haben. Ich will mit dieser Tragödie nichts zu tun haben. Ich bin traurig, dass die Lehre des Evangeliums so begraben wird. Damit will ich nichts zu tun haben, obwohl mir ein Bistum bereitgestellt wird, wenn ich gegen Luther schreiben würde. Er wendet sich auch den Papst selbst. In den Schreiben erklärt er wolle Rom treu bleiben. Er unterstreicht, mit Luther nichts zu tun zu haben. Aber am Ende seines Briefes gibt als seine Meinung zu verstehen, dass man Luther zunächst hätte widerlegen und danach erst verurteilen müssen. Die eigentliche Kirche-Krise tritt erst ein, als Luther seine Buch von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche veröffentlicht, worin damit abrechnet, dass es 7 Sakramenten gibt. Darüber hinaus kritisiert der Reformator ganz ungeschminkt das Tyrannisieren der Gewissen. Dies Buch ist ein Frontalangriff auf Rom. Alle Versuche, Luther zu retten, waren nun unmöglich gemacht. In dieser Zeit schreibt Erasmus, ich richte mich nach Päpsten und Kaiser, wenn sie gute Beschlüsse fassen. Das ist rechtmäßig. Ich erdulde sie, wenn sie falsche Beschlüsse fassen. Das ist eine sichere Haltung. Ich meine auch, dass dies rechtschaffene Männer erlaubt ist, wenn sie keine einzige Hoffnung auf ein Ergebnis haben. Daraus wird wohl deutlich, dass Erasmus nicht vorhat, für die Sache, für die Lutherstaat zu Martyr zu werden. Inzwischen ist Papst Leo gestorben und ihm folgt Adrian den VI, der einzige niederländische Papst. Der neue Papst sieht die wichtigste Aufgabe für Erasmus darin, gegen Luther zu schreiben. Erasmus zögert weiterhin. Trotzdem lässt er wissen, er würde ein Buch über den freien Willen gegen Luther schreiben. Snel ist ein erster Entwurf fertig. Aber offensichtlich zögert der Autor noch mit der Veröffentlichung. Doch kommt es im Jahr 1524 dazu. Sowohl in Basel als auch in Antwerpen erscheint das Gespräch oder Anklägung über den freien Willen von Erasmus. Erasmus greift damit die 36e These an, die Luther in 1518 in Heidelberg verteidigt hatte. De vrije wil is na de zündenval nur nog een woord. En de mens zündigt, ook wenn zijn natuur entsprechend, das Beste tut. bij de Waal, wie Erasmus dies thema angeht, zeigt er zich als glatter Aal. Nach seiner Ansicht hat diese Angelegenheit gar nichts mit dem Kern der christlichen Lehre zu tun. Im apostolischen Glaubensbekenntnis wird doch nichts in Bezug auf den freien Willen bekannt. Er schreibt nicht über einen Gegenstand, der das Herz berührt, so wie Luthers Angriff auf die Struktur der Kirche, die Sakramente und des Papstes. Diese Kritikpunkte teilt er großenteils mit Luther. Nein, er beginnt mit einer, wie er meint, akademische Frage. So kann er sich einerseits gegen Luther wenden und gleichzeitig deutlich machen, dass Luther kein Ketzer ist. Er will nicht zu den entschiedenen Feinden Luthers gerechnet werden, sondern in aller Ruhe mit dem wilden Mann in Wittenberg eine Diskussion beginnen. Worauf laufen die Darlegungen des Erasmus hinaus? Der fromme Mensch kehrt sich von der Sünde ab und versucht, barmherzig zu sein. Der Will ist aber aus eigener Kraft nicht in der Lage, sich zu verbessern. Der Will wird durch die Sünde ernsthaft gehindert. Er gibt sogar ein Gerichtetsein auf das Böse hin. Es gibt eine Möglichkeit zum Guten, die aber ohne Gottes Gnade nicht zur Seligkeit führt. Gottes Gnade ist unbedingt notwendig, um zu dem geistlich Guten zu kommen. Erasmus beruft sich auf viele Zitaten aus dem Alten Testament. Darin stehen sehr viele Aufrufe zur Bekehrung. Alle diese Aufrufe wären sinnlos, wenn keine Möglichkeit zur Bekehrung bestände. In den Evangelien wird über Lohn gesprochen. Zum Lohn gehört Arbeit. Erasmus denkt auf an Wörter von Paulus über das Gericht Gottes, wo sich Menschen für gute und schlechte Taten verantworten müssen. Manchmal sieht es so aus, als gäbe es kein freien Willen, zum Beispiel als Gott das Herz des Pharao verhärtete. Aber dann muss doch darauf hingewiesen werden, dass der Pharao auch selbst daran Schuld hatte. Aufs Ganze gesehen aber ist der Wille des Menschen nicht nichts, so wie Luther behauptet. Erasmus nimmt Abstand von dem Inhalt des lutherischen Behauptungen über den Willen. Aber sicher noch eindeutiger von Luthers Entschiedenheit. Erasmus schreckt von bindende theologische Aussagen zurück. Wie er meint, geht es nicht um die Lehre, sondern um den Herrn. Je mehr man festlegt, umso mehr erkaltet die Liebe. Es klingt sehr modern, wenn wir lesen. Es wäre viel besser, solcherlei Fragen für die Zeit aufzuheben, wenn der Spiegel und das Rätsel zu Ende gegangen sind und wir Gott von Angesicht sehen werden. Erasmus geht von derselbe Bibel aus als Luther. Er hat eher Erbietigung vor der Bibel. In seinen Schriften sind exegetische Juwelen anzutreffen. Aber nach Erasmus ist in der Bibel nicht alles hell und klar. Es gibt daarin auch dunkle Stellen. Und Luther kann sich zu Recht auf bestimmte Aussagen gegen den freien Willen berufen. Aber es gibt auch andere Aussagen in der Bibel. Luther geht zu weit, wenn er in der Bibel nichts anderes hört als die extreme Aussagen über den Menschen, dass es ohne Gottes Gnade einzig zum Bösen geneigt ist. Es gibt auch die Seite der menschlichen Verantwortlichkeit. Erasmus will gern das Gleichgewicht wahren. Zu diesem Gleichgewicht gehört, dass das nicht allzu eindeutig gesprochen wird. Die Menschen müssen sich bei so großen und bindenden Aussagen über Gott voorzien. Die entschiedene Behauptungen sind in Wirklichkeit eine Unmöglichkeit. Gott kann einzig in Anbetung und Verehrung erkannt werden. In seiner Einleitung schreibt er: "So sehr missfallen mir entschiedene Aussagen, dass ich mir unwillkürlich den Meinungen der Skeptiker anschließen werde, überall da, wo die unantastbare Autorität der Bibel und die Beschlüsse der Kirche, den ich mein Urteil in alle Dingen gern unterstelle, es erlauben. Sünde brauchen nicht alles wissen zu wollen. Wie sollten uns nicht mit dem Tag unseres Todes befassen? Oder mit der Stunde der Wiederkunft Christi? Oder mit dem Verhältnis der drei Personen der Gottheit? Oder mit den zwei Naturen Christi? Das hat nichts mit dem zu tun, was uns sehr wohl zu wissen nützlich wäre, nämlich die Gebote, rein vor Gott zu leben. Lehrmäßige Fragen sind nicht von Bedeutung. Und die Frage, ob die Wille des Menschen frei ist noch bedeutungsloser als alle andere theologische Fragen. Die entschiedene Aussagen Luthers, die den freien Willen des Menschen leugnen, nehmen uns die Motivation, gut zu handeln, ab. Prediker dürfen nicht Öl in Feuer zu gießen. Die Menschen sind ohnehin geneigt, Sünden zu tun. Luthers Lehrsätze befördern das nur noch. Es macht die Menschen passiv, wenn da so kräftig von Gottes Gnade gesprochen werd und wenn die Entschiedungsfreiheit des Menschen geleugnet und die göttliche Auserwählung gepredigt werd. Und selbst wenn es so wäre, dann wäre es immer noch unverständig, diese Dinge so nachdrücklich zu verkündigen. Luther sollte bedenken, dass Gott den Gedanken an den freien Willen jahrhundertelang in die Kirche bestehen lassen had. War Erasmus niet een zeer wijzer man? War daar überhinaus nicht seine Zeit weit voraus? Müssen wir nicht zurückhaltend sein, wenn wir über die Auserwählung sprechen? Ist in der Bibel wirklich alles so hell und klar? Geziemt sich uns denn nicht Bescheidenheit, wenn wir auch von Dingen wissen, die wir nicht so sicher kennen? Müssten wir nicht ein wenig mehr biblisch predigen und alle Dogmatik in der Schublade lassen? Luthers Antwort. Wie würde das Werk aufgenommen? Papst und Kaiser betrachten es positiv. Die erste Reaktion aus Wittenberg ist ebenfalls positiv. Melanchthon lobt die gemäßigte Ausdrucksweise des Erasmus. Luther antwortet nicht sofort auf diese Schrift. Der Bauernkrieg, der Streit mit Karlstadt und nicht zuletzt seine eigene Hochzeit fordern in diesem Jahr jeweils die nötige Aufmerksamkeit des Reformators. Ende 1525 antwortet Luther dem Erasmus. Luther entschuldigt sich dafür, dass seine Antwort mehr als ein Jahr gedauert hat. Das kam nicht daher, weil die Antwort so schwierig für ihn war, sondern aus Abscheu, Widerwillen und Antipathie. Erasmus hatte nichts gesagt, was über diese Fragen nicht schon eher angemerkt wurde. Dein Buch hat mich getroffen, weil es so wertlos und armselig ist. Und dass ich auf solche Weise mit dir zu tun bekommen habe, und dass du deine schöne, brillante Sprache mit solchem verächtlichen Dreck besoedels hast. Luther geht noch weiter. Für diejenigen, die Belehrung des Geistes in meine Bücher in sich aufgenommen haben, ist es nicht schwierig, deine Argumente abzuwiesen. Es ist aber kein Wunder, dass diejenigen, die dein Buch ohne den Geist lesen, hin und her gestoßen werden. Wie ein Schilfrohr, zum den Wind bewogen wird. Aus der gemäßigten Antwort, die Melanchthon erwartet hatte, wurde kaum etwas. Dies Buch ist Luthers leidenschaftlichstes Werk geworden. Er ist zornig und wirft Erasmus vor. Du verachtest die Bibel, du zerstörst die Religion und du bist ein Feind des wahren Christentums. Luther reagiert sehr scharfsinnig. Erasmus hat die Entschiedenheit, aber er hat auch seine Überzeugungen. Nämlich die Überzeugung, dass der christliche Glaube nicht aus Überzeugungen besteht. Wenn das keine Überzeugung ist. Außerdem spricht Erasmus von der großen Autorität kirchliche Beschlüsse. Als ob das keine Überzeugung wäre. Hinzu kommt, dass Erasmus behauptet, die Frage nach dem freien Willen sei eine überflüssige Lehre, ohne die wir ebenso gut auskennen. also das keine Überzeugung wäre. Im Folgenden verwendet Luther seine viele Seiten auf seine leidenschaftliche Überzeugung, dass das Wort Gottes keineswegs dunkel ist. Was könnte da noch dunkel sein, wenn das Siegel gebrochen und der Stein vom Grab abgewälzt und das tiefste Geheimnis enthüllt ist, nämlich dass der Sohn Gottes Mens wurde und für uns starb und nun ewig herrschen wird? Nein, die Dunkelheit liegt nicht in dem Wort Gottes, sondern in dem Menschen. In diesem Zusammenhang gibt Luther eine treffende Exegese von Johannes 1, Vers 5. Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen. In der Schöpfung geschieht so etwas nie, aber im geistlichen Sinn geschieht es wohl. Das Herz des Menschen ist so blind, dass es ohne das Licht des Heiligen Geistes nichts sehen wird. De Satan hat die Sinnen verblendet. Das Licht des Wort Gottes muss in der dunklen Welt verkündet werden. Das erwerkt Widerstand. Denn es bringt die Dunkelheit ans Licht. Christus kam nicht um Friede zu bringen, sondern das Schwert. Diese Unruhe müssen wir für die Verkündigung auf uns nehmen. Wir dürfen nicht um das lieben Friedens willen Teile der Wahrheit zurückhalten. Luther geht in diesem Punkt scharf auf Erasmus los. Du machst deutlich, dass diese fleischliche Friede und die Ruhe für dich viel wichtiger sind als Glaube, Gewissen, Seligkeit, das Wort Gottes und die Ehre Christi und Gottes selbst. Er fügt persönlich noch hinzu: Ich bin der Meinung, dass es hier um eine vitale Wahrheit mit ewige Folgen geht. Sie ist so entscheidend und fundamental, dass sie behandelt und verteidigt werden muss und kost es sogar das Leben, auch wenn das Ergebnis wäre, dass die gesamte Welt nicht nur in Verwirrung und Aufruhr geriete, sondern selbst in Chaos versenke und unterginge. Angesichts des Bauernaufständen in diesem Jahr schreibt Luther das nicht leichtfertig. Sehr ernst fährt er dann fort: Ich bin nicht aus Stein. Aber ich ertrage lieber die heftigste Hitze dieses Aufruhrs um der Sache des Wortes Gottes willen. Als Brennstoff für den Zorn Gottes zu sein durch die unerträgliche Qual des Aufruhrs, der in Ewigkeit nicht aufhören wird. Das ganze Wort Gottes muss zur Sprache gebracht werden. Warum sollten wir über die Erwählung schweigen, wenn Paulus zu den Römern darüber spricht und Jesus selbst darüber redet? Wenn Gott will, dass diese Dinge offenbaard werden, wer bist du, das zu verhinderen? Muss Gott etwa bei dir in die Lehre gehen? Du bist der Auffassung, die Wahrheit und der Nutzen würden durch die Gefühle von Menschen beschränkt und dann noch von den gottlosesten Menschen. Wer so schwatzt wie du, Erasmus, hält Gott für eine Schreihals und eine Seif auf eine Seifenkisten, dessen Worte man nach Belieben glauben und annehmen oder auch verwerfen und umdeuten kann. Der Heilige Geist versiegelt die Wahrheit des Evangeliums in den Herzen. Der Heilige Geist ist kein Skeptiker, kein Zweifler. Und die Dinge, die er in unsere Herzen geschrieben hat, sind keine bezweifelbaren Ansichten, sondern Überzeugungen, fester und sicherer als das Leben selbst und als alle andere Erfahrungen. Diese Versiegelung der göttlichen Wahrheit ist nicht alleen eine Sache der Kirche, sondern auch jeder einfältige Laie kennt dies Zeugnis in seinem Herzen. Durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, diese besondere göttliche Gabe, genießt man völlige Sicherheit in der Beurteilung und bei den Entscheidungen zwischen Lehrstücken und Meinungen der Menschen, die uns selbst angehen und sich auf unsere persönliche Seligkeit beziehen. Man muss sich über bindende theologische Aussagen freuen, oder man ist kein Christ. Unter dem Binden an einer theologischen Aussage verstehe ich an etwas standhaft hängen, es bekennen und unerschütterlich festhalten. Nimm die Bekenntnisse weg und du nimmst den christlichen Glauben weg. Für Luther steht bei dem Lehrstück von dem geknechteten Willen die Wahrheit des Glaubens auf dem Spiel. Das Herzstück der Lehre von der göttlichen Gnade ist die Leugnung des freien Willens. Es geht bei der Frage noch nach dem freien Willen nicht um eine mittelmäßige Angelegenheit, bei der wir unterschiedlicher Meinung sein können. Die Leugnung des freien Willens ist das Fundament für die biblische Lehre von der Gnade. Für wenn das nicht essentiell ist, für den bleiben kein Gott, kein Christus, kein Evangelium, kein Glaube, nicht einmal der Judaismus, geschweige denn das Christentum übrig. Die Ansicht über den Willen und die Möglichkeiten des Menschen berühren die Ansichten über Christus. Es geht hier um die Grundfragen. Was tut Gott? En was doet de mens zum Heil? Om es nog duidelijker te zeggen, is Gottes Wille unabhängig van menselijke Willen oder niet? Für Luther geht es nicht um einen theoretischen Unterschied. Der Kampf zwischen Gott und dem Teufel wird nicht irgendwo im Himmel angetragen, sondern in Herzen des Menschen. Luther bezeugt von diesem Kampf, ich habe mich mehr als einmal in die tiefste Grübe der Verzweiflung gestoßen, sodass ich wünschte, nie geboren zu sein. Das war, bevor ich wusste, wie heilend die Verzweiflung ist und wie nahe die Gnade. Dies existentielle Ringen fehlt bei Erasmus. Luther sagt, du bildest dir ein, dass Gott und der Teufel weit fort und in Wirklichkeit nur Zuschauer sind. Und du glaubst nicht, dass sie die Antreiber für deine geknechtete Wille sind und dass jeder einen gnadenlosen Krieg gegen den anderen führt. Satan ist der mächtigste und der stärkste Gott dieser Welt. Gnade ist für Luther wirklich Gnade, wunderbare Gnade. Wer den geknechtete Wille nicht verstanden hat, wer nicht an seiner eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit zu Schanden geworden ist, hat noch nichts von dem Evangelium begriffen. An erster Stelle legt Luther den Finger auf die Undeutlichkeit und die absurden Widersprüche in Erasmus' Buch. Bei Erasmus stößt man auf eigenartige Doppelsinnigkeiten. Denn einerseits behauptet er, dass Sünde mit aller Kraft nach Buße streben müssen und danach trachten, Gottes Gnade zu erlangen. Gleichzeitig behauptet er, dass es Torheit sei, wissen zu wollen, wozu unser Wille nun wirklich imstande ist. Könnte man das zusammenbringen? Man stelle sich jemand vor, der einen Krieg führen will und der so töricht ist, nicht über die Kraft seines Heeres nachzudenken und mit geschlossenen Augen und dicht verstoppte Ohren nichts anders schreit als Krieg, Krieg. Was würde man von einem solchen General halten? Luther geht nach einem Schritt weiter. Du, Erasmus, lobst dies als die höchste Form von Gottesfurcht, Ernsthaftigkeit und Seligkeit. Das Nachdenken darüber nennst du gottlos. Du würdest es töricht finden, wenn ein General für einen zeitlichen Krieg nicht die Kosten überrechnete. Willst du dann den Christen erzählen, dass sie sich in den Kampf an die ewige Seligkeit nicht fragen sollten, was sie mit ihren eigenen Möglichkeiten ausrichten können? Das ist die Sünde, die wirklich nicht vergeben wird. Wenn wir nicht wissen, was der freie Wille leisten kann, wissen wir nicht, was wir zu tun haben. Dann wissen wir auch nicht, was der christliche Glaube jetzt zum Inhalt hat. Dann wissen wir nicht, was wir tun müssen, und ebenso wenig, was Gott kann und tun soll. Wenn ich unwissend über Gottes Werke bin, bin ich auch unwissend über ihn selbst. Luther beendet diese Abschnitt, mein lieber Erasmus. Ein unbeständiger Denker, unsicher und unerfahren in den Dingen Gottes, kann nichts dafür, wenn er auf solche Weise redet. Ein weiterer Widerspruch bei Erasmus ist folgender. Erasmus kann feststellen, dass der Wille ohne die Gnade nicht gut ist. Er begann sogar, dass der Wille verdorben ist und seine Freiheit verloren hat. Doch kann sich der Mensch mit Hilfe der göttlichen Gnade empfänglich für Gottes Gnade machen. Gepriesen sei der Wille. Er verlor die Freiheit, ist ein Sklave der Sünde geworden, aber er versteht es, sich dieser Sklaverei zu entwinden. Er gewinnt die verlorene Freiheit zurück. Was meint Erasmus nun am Ende wirklich? Er träumt davon, dass er zwischen der Macht des Willens, Gutes zu tun, und seiner Unmacht, Gutes zu tun, eine Art neutralen Willens gibt. Ohne Gnade will der Wille nichts Gutes. Aber man kann auch nicht sagen, dass er dann nur das Böse will. Der Wille befindet sich zwischen beiden. Durch die Gnade will er das Gute und durch die Sünde wird der Wille zum Böse hingezogen. Aber Erasmus, was bleibt dann von deiner Aussage übrig, dass der Wille seine Freiheit verloren hat und zum Sündigen gezwungen wird? Erasmus, der ist die Sache gar nicht ernst. Dich interessiert der Gegenstand in Wirklichkeit überhaupt nicht. Obwohl es hier in Wahrheit um theologische Fragen geht, behauptest du, es gehe hier um scholastische Logizismen und so rennst du aus dem Schlachtfeld. Theologie verlangt solide Genauigkeit, erforderliche Ausbildung, Herzenswärme, Leidenschaft, Ernst und Hingabe. Jedenfalls in diese ernsten Angelegenheit. Dingen, die das Gewissen berühren, kannst du nicht mit rhetorischen Taschenspielertricks abtun. Du solltest die Sachen gründlich durchdenken. Der Mensch ist nicht frei. Der Mensch verfügt nicht über ein neutrales Willensvermogen, sondern er will nur das Böse, die Sünde, und nichts anders als die Sünde. Ein wichtiges Argument, um seine Auffassung über den Wille zu unterstützen, sind für Erasmus die Befehle in der Bibel. Wie zum Beispiel, bekehrt euch. Wenn Gott Menschen aufruft, sich zu bekehren, müssen sie auch die Möglichkeit dazu haben. Erasmus hat sich schrecklich über Luthers Auslegung von Römer 3, Vers 20 geärgert. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Luthers zufolge ist das Gesetz nicht dazu bestimmt, unser Leben zu verbessern, sondern um die Sünde kennenzulernen. Erasmus führt dazu aus, dass nicht einmal ein tyran so dumm sei, dass er Gesetze erlässt, mit dem einzigen Ziel, die Menschen zu Gesetzen übertreten zu machen. Erasmus' Motiv lässt sich erraten. Er fürchtet, dass Luther der Verantwortlichkeit nicht gerecht wird. Denn wenn ich höre, es gebe für die Menschen überhaupt keine Verdienste, ja, dass sogar alle werken fromme Menschen Sünde sind, wenn ich höre, dass unser Wille nichts anderes bewirkt als Lehm in den Händen des Topfers, wenn ich höre, dass alles, was wir tun oder wollen, auf unbedingte Notwendigkeit zurückgeführt wird, kommen mir viele Bedenken. Selbst wenn das wahr wäre, sollte man es nicht jedermann verkündigen. Die Masse wird sich doch, wenn sie ein solche Lehre hört, einem sorglosen und gottlosen Leben hingeben. Luther erledigt diese Argument sehr schnell. Es sei größer Unsinn, so den freien Willen zu beweisen. Man könnte sich genauso gut auf einen Text berufen, in dem steht, dass Pilatus Stadthalter war, um damit zu beweisen, dass Christus der Messias ist. Können Eltern nicht zu ihren Kindern sagen, tu dies, um sie fühlen zu lassen, dass sie es nicht können und die Hilfe der Eltern nötig haben? Wir können auch sagen, wenn du Cicero übertreffen willst, musst du doch noch sehr in der Redekunst üben. Zo handelt God met zünderen auf dem Weg des Befehlens. Die menschliche Natur is blind. Sie kennt ihre Kraft, oder besser gesagt, ihre eigene Ohnmacht nicht. Sie is sogar zo hoogmütig, dass sie meint, alles zu kunnen. Gott heilt sie von dieser Arroganz, indem ihr sein Gesetz verkündigt. So lernen Sünder, dass sie nicht gesund sind, sondern volle Verderben, gefangen und tollkühn. Was vermochte der freie Wille in den ersten Menschen ohne der Geist Gottes? Adam konnte die Erstlingsfrüchten des Geistes nicht vervielfältigen. Was können wir, nun, wo die allerprimitiefsten Grundlagen des Geistes fehlen? Der Satanverstand des den reinen Adam durch eine Versuchung zu überwinden, damals als Adam noch nicht regierte. In unreine Sünden regiert in ganzer Machtfülle. Gottes Gebote zielen nicht auf unsere Möglichkeiten, sondern auf unsere Pflicht. Kleine Jungen an der Straßenecke wissen, dass ein Befehl keine Mitteilung ist. Ein Indikativ sagt, was getan wird, während ein Imperativ ausdrückt, was getan werden muss. Wenn in Zacharia 1, Vers 3 steht, dass der Mensch sich zu Gott umkehren muss, bedeutet das nach Erasmus, müsste das versuchen. Gott gibt seine Gnade, die sich mühen, sich zu bekehren. Versuchen, sich zu bekehren. Jetzt wird es Luther doch ein bisschen klarer. Dies ist ein Stück neue Grammatik. Bekehren bedeutet jetzt, man versucht, sich zu bekehren. Die Bedeutung von Zacharia ist also, keert zu mir um, das heißt, versucht euch zu mir zu bekehren. Und ich werde zu euch umkehren. Das heißt, ich werde versuchen, mich zu euch umzukehren. Alles endet also damit, auch Gott ein Versuchen zuzuschreiben. Und vielleicht bedeutet es für Gott auch noch Gnade, wenn sich müht, es zu versuchen. Denn wir bekehren, an die eine Stelle heißt, sich zu bekehren versuchen, warum dann nicht überall oder in diezelfde tekst? Dan veert Luther nog schwerere geschuts auf. Welche Bedeutung hat ein Mensch auf dem Gebiet der Theologie, wenn nicht Gesetz von Evangelium zu unterscheiden versteht? Das eben Gesagte macht deutlich, dass Erasmus diese theologische Grundregel nicht begriffen hat. Wenn Zacharia sagt, keer zu mir dann ist das Gesetz. Wenn Gott sagt, ich werde zu euch umkehren, so ist das Evangelium. Das Gesetz unterstellt in den Menschen keine Möglichkeiten, sondern ist zur Entdeckung der Sünde gegeben. Solange die Sünde unbekannt ist, gibt es keinen Raum für das Heilmittel. Ohne das Gesetz wissen wir nicht einmal von der Sünde, geschweige denn von der Gerechtigkeit. Hier geht es Christus selbst. Wenn Erasmus recht hat, warum verkündigen wir dann nicht der Welt den freien Willen? Ist Christus dann überhaupt noch notwendig? Wozu brauchen wir noch den Heiligen Geist? Das Halten der göttlichen Geboten ist leicht. Welch ein Tor wäre Christus gewesen, sein Blut zu vergießen, damit wir den Heiligen Geist empfangen können, denn wir gar nicht das nötig haben. Erasmus erkennt nichts von dem ganzen Werk des Heiligen Geistes und was Wiedergeburt und Erneuerung beinhalten. Luther scheut sich nicht, Erasmus vorzuwerfen, dass mit seinem freien Willen Christus verleugnet. Erasmus ist allerdings so ehrlich, dass auch Texte anführt, die sich nicht direkt zu seiner Sichtweise passen. So behandelt einen Text aus 2 Moses 4, Vers 21. Ich will sein Herz verhärten, het Herz von Pharao. Sagt, dieser Text scheine auf dem ersten Blick tatsächlich den freien Willen zu verneinen. Aber bei näheren Hinsehen sei es doch nicht so. Gott ist immer nur gut. Es sei absurd, dass dieser gute Gott das Herz eines Menschen verhärten sollte. Der Text müsse als ein Predigt über Gottes Geduld betrachtet werden. Gottes Geduld gibt dem einen Mensch Anleitung, sein Herz zu verhärten, und bringt den anderen zu büßen. Erasmus bringt in diesem Zusammenhang das Bild von der eine Sonne, die Ton härtet und Eis schmelzen lässt. Diese Betrachtungsweise liegt Erasmus Gottes Bild zugrunde. Wie reagiert Luther? Er sagte, wenn Erasmus 2 Moses 4, 5, 21 als Predigt über Gottes Geduld auslegt, ist das eine Verdrehung des Textes. Erasmus liest in den Text etwas hinein, was nicht drin steht. Er liest hinein, dass der Farao sich selbst verhärtet, während der Text deutlich sagt, dass der Herr das tut. Erasmus' Auslegung führt zu der Auffassung, dass Gott jemand verhärtet, indem er ihm seine Güte erweist. Und wenn Gott straft, ist das nicht anders als Gnade. So war Gott gnädig, als er Israel in die babylonische Gefangenschaft schickte. Und als er sein Volk wieder befreite, verhärtete Gott es. Denn er gab ihnen door zijn geduld gelegenheid zich te verhärten. Anderzijds meint Erasmus dat Gottes geduld zu bekering führt. Nicht is weniger waar. Gottes geduld brengt einen Sünder nicht zu bekering. Ohne die Gnade des Heiligen Geistes missbraucht der Sünder Gottes geduld. Es is geen reden davon, dass das eine Herz unter Gottes geduld zur Demütigung kommt und das andere nicht. Das Herz eines Sünders wird immer nur härter. Einerlei unter Gottes Geduld oder unter Gottes Gerichten. In alle Umständen wird ein Sünder Herz immer nur härter. In diesem Zusammenhang bringt Luther das bekannte, erschreckende und erschütternde Bild von dem Reittier. Der Mensch wird geritten, es sei von Gott oder von den Satan. Es gibt keinerlei neutrales Gebiet zwischen Gott und dem Satan. Dies Bild bedeutet nicht, Gott und der Teufel seien gleichwertig. Gott steht über den Teufel. Wenn im Farao noch etwas Freiheit gewesen wäre, hätte Gott nicht zu Israel sagen können, was geschehen würde. Weil das aber nicht der Fall ist, kann Gott sein Volk diese Dinge vergewissern. Sie müssen damit rechnen, dass sie noch mehr Widerstand vom Farao erleben werden. Das soll sie nicht erschrecken, denn Gott bewirkt auch die Verhärtung von Farao's Herz. Es ist ein mächtiger Trost bei allen Anfechtungen, dass Farao nicht seine eigene Will tun kann, sondern nur Gottes Plan dient. Durch das Unheil für Farao wird Israel das Heil zuteil. Hätte Erasmus recht damit, dass Gottes Geduld zweierlei Auswirkungen hat, würden Sünder selig und gingen Sünder verloren, oder dass Gott etwas davon wist en erführe. Erasmus leugnet Gottes ewige Erwählung. Er nimmt seine eigenen Vorstellungen zum Ausgangspunkt. Erasmus leugnet die Radikalität der Gottlosigkeit. In den meisten Menschen besteht die Neigung zum Bösen, doch das hebt nach seiner Meinung den freien Willen nicht auf. Die niedrigen Teile der Seele sind durch die Sünde geschwächt, aber der wichtigste Teil des Menschenherzens ist aufrichtig. An den falschen Neigungen ist noch viel zu verändern. Aber man kann sich mit Hilfe der göttlichen Gnade für die Gnade annehmbar machen. Luther hat radikaal met deze Auffassung gebrochen. De ganze Mensch is fleischlich. Die tiefste Abneigung Luthers gegen die Auffassung des Erasmus wird offenbar, wenn sie in das Licht Christi gebracht wird. Denn wenn das Vortrefflichste im Menschen nicht gottlos, verdorben und verunstaltet ist, sondern allein das Fleisch, also die gröbere und niedrigen Gefühlswerte, was für eine Erlösung, so frage ich, machen wir dann aus Christus? Achten wir den Preis für sein Blut so gering, dass er nur das Wertloseste im Menschen erlöst hat, während dagegen das Vortrefflichste im Menschen aus sich selbst stark genug ist und Christus nicht nötig hat? Demnach müssten wir Christus nicht als den Erlöser des ganzen Menschen prediken, sondern nur seines wertlosen Teils, nämlich seines Fleisches. Der Mensch selbst aber ist sein eigener Erlöser in seinem wünschenwerten Teil. Christus muss die niederen Teile der Seele überwinden, damit die höheren Teile der Seele von sich selbst entwickeln können. Christus dient auf diese Weise der Selbstentfaltung des Menschen. Gut gesagt, Erasmus weiß nicht, wer Christus ist und wie der Unterscheid zwischen Natur und Gnade aussieht. Beim Streit mit Erasmus geht es nicht um Einzelheiten, sondern um das Werk und die Person Christi. Im letzten Abschnitt wird deutlich, dass es Luther um die Rechtfertigung des Gottlosen durch den Glauben allein geht. Erasmus lehrt im Grunde die Rechtfertigung des frommen Menschen. Das erklärt die heilige Entrüstung des Reformators. Der Sünder ist ein Gottloser. Nicht allein der öffentliche Gottlose ist einer, sondern jener Mensch. Und sei er der integerste von allen. Alles in dem Sünder verdient den ewigen Tod. Es gibt keine Neutralität für Sünder. Nirgends ist die Rede von einer edlen Fähigkeit zum Guten. Der freie Wille ist der größte Feind der Gerechtigkeit und der Seligkeit des Menschen. Mit der edelsten Teilen des Menschen, Wille und Verstand, verachtet man Gott, seine Werke, sein Handeln, sein Gesetze und seinen Willen. Sie sind die Quellen alles Bösen. Welches Übel ist ausgelassen, wenn ein Sünder Gott verachtet? Alle Menschen sind fleischlich. Alles, was nicht vom Heiligen Geist ist, ist Feindschaft gegen Gott. Alle sind Sklaven der Sünde und des Teufels. Das Einzige, das der Wille kann, ist das Böse zu tun. Die ganze Welt ist vor Gott verdammungswürdig. Nicht das kleinste Werk kann vor dem heiligen Gott bestehen. Außerhalb von Christus ist nichts als Sünde onthullen. Was fazelt Erasmus über den freien Willen, wenn wir in Johannes 6, vers 44 lezen? Niemand kan zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht sieht. Jesus spricht hier über die Fähigkeit in den Menschen, mit der er den Versuch unternimmt, zu Jesus zu kommen. Jesus erklärt diese Fähigkeit für unzureichend. Es kommt kein Sünder zu ihm, ohne dass der Vater ihn sieht und ihn inwendig belehrt. Wenn der Vater den Geist ausgießt, ist das ein anderes Sehen als durch die äußerliche Verkündigung. Christus wird dann durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes im Herzen offenbar gemacht. Die Gerechtigkeit aus Glauben disqualifiziert die besten menschlichen Eigenschaften als gottlos und des göttlichen Zorns würdig. Der Glaube schließt alles Menschliche aus. Der Sünder kann keinen einzigen Schritt auf Gott zu machen. Er ist keine Rede davon, dass sich der Sünder mit Hilfe der göttlichen Gnade für die Gnade empfangsbereit machen könnte. Gnade liegt niemals in dem, was wir auch mit unserem äußersten Einsatz oder mit unserem Versuchen erreichen können. Erasmus beginnt mit der Anerkennung der Rechtfertigung der Gottlosen, aber in seiner Auswirkung ist er schrecklicher als die Pelagianer. Er macht die Gnade noch viel billiger. Die Pelagianer anerkennen, dass es volkomene Werken zijn müssen, wollen Sünder bij Gott angenommen werden. Erasmus leugnet, dass hier von guten Werken solcher Art die Rede sein kann. Es ist beinahe nichts Gutes in den Menschen. Aber das sehr wenige Guten muss dann zum Glauben und zur Vergebung und zur Erneuerung führen. Aber hier helfen keine Kompromisse. Wir werden entweder durch Werke gerechtfertigt oder durch den Glauben. Der Glaube erlaubt auch nicht das geringste Werk. Und dann ist Luther wieder ganz persönlich und existenziell. Die Erfahrung aller, die die Gerechtigkeit durch Werke suchten, beweist es. Und ich lernte es in einer langen Reihe von Jahren und zu meinen großen Schaden. Aber nun hat Gott die Seligkeit aus meinen Willen fortgenommen und sie unter seine Leitung gestellt, samt der Verheißung, mich zu retten. Nicht door mijn werken, sondern door zijn genade en barmherzigheid, heb ik die troostvolle gewissheid dat er getrouw is en niet lügen wird. En dat er zo groot en mächtig is, dat geen teufel of de feind ihn überwinden en mich aus seiner hand reißen kan. Ik heb die tröstliche gewissheid dat ik God gefallen, niet wegen mijn verdiensten of de werken, sondern weil er mir seine gnädige Gunst versprochen hat. Wir glauben an der Kant, dass wir eigene Wille geknechtet ist, damit die Freiheit des Geistes Wirklichkeit sei. Geknecht in mijzelf, Freiheit in der Heilige Geist. Glauben ist reines Empfangen und tiefe Sicherheit. So wenig wie der Mensch zichzelf erschaffen kann, kann er sich neu erschaffen. Wie werden nicht wiedergeboren aus dem Willen des Geschöpfers, sondern aus dem Willen des Schöpfers. Darin erstrahlt der Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer. Gott allein sei alle Ehre. Die Bedeutung des Luthers geknechteten Willens für des Sola Gratia. Es ist auffallend, mit wie viel Selbstsicherheit Erasmus seine Thesen und Ansichten darbietet. Er spricht, als hätte er die Weisheit gepachtet. Erasmus hat heute mehr Anhänger, als er sich jemals hat vorstellen können. Erasmus ist ein Vorläufer des Geistes des Moderne. Toleranz und sittliche Erziehung sollen die Menschen glücklicher machen. Er weiß nicht so genau, was Gottes Wort sagt. Auch unter den Erben der Reformation dringt sein Einfluss ein. Geistliche Leiter lassen wissen, dass sie eine ganze Menge nicht so genau wissen. Als da sind Schöpfungslehre, die Frau in der Gemeinde, die Frage, ob Gott das Leiden schickt, die Auserwählung. Verbindliche theologische Aussagen passen daher nicht mehr in unsere Zeit. Praktisches Christentum ist populär, auf Kosten leermäßiger Elemente. Als Luther danach die Worte prüfte, blieb kein Span daran heil. Besonders leerreich und troostvoll fand ich die Anmerkung Luthers: Wer die Wahrheit nicht sieht, ist niemals beständig. Vor allem in der Kirche wird die größtmögliche Unsinn mit der größtmöglichen Festigkeit präsentiert. Von Luther können wir lernen, uns von großen Worten nicht beeindrucken zu lassen, sondern sie gründlich zu erwägen. Auch hierin gilt, was Luther geleerd hat, nämlich Gott zu fürchten und so keine Menschen mehr fürchten zu müssen. Zweitens, in Luthers Schrift sehen wir, wie eng die Rechtfertigung, die Alleinwirksamkeit des Geistes und die Lehre von der Gnade aufeinander bezogen sind. Wenn jemand die Souveränität Gottes bekennt, dann ist es Luther in seiner Schrift von geknechtete Willen. Klar und überzeugend hat er gezeigt, dass das Loslassen der göttlichen Auserwählung auch bedeutet, die Rechtfertigung zu verlieren. Er begriff, welche Kluft zwischen Gott und Menschen besteht und auch das aufdeckende Werk des Heiligen Geistes. All das kommt heute selten in existenzieller Sinn zur Sprache. In diesem lutherischen Werk werden wir Zeuge von den harten Ringen zwischen dem humanistischen und dem biblischen Christentum, zwischen braver Bürgerlichkeit und der Radikalität der Gnade, zwischen der Religion aus dem Menschen und der Religion aus Gott. Dies Ringen hat an Aktualität nichts eingebüßt. Im Gegenteil, immer noch betrifft es die wahren Fragen des Herzens. Dieser Kampf hat alle Jahrhunderte hindurch in den Mauern der Kirche getobt. Und die Gefahr ist überall springlebendig, dass wir uns vor allerlei Fragen leiten lassen, die in der Welt an die Kirche gestellt werden, und dass wir dabei die Fragen aus der Bibel und die des Herzens übersehen. Wir predigen, ohne dass es uns bewusst ist, Gott als ein Machwerk der Menschen, ohne den Sünder vor das Gericht seines heiligen Gesetzes zu stellen. Drittens, wir erfahren, dass Luther am eigenen Leib den geknechteten Willen erfahren hat. Vor Gottes Angesicht stehend entfällt ihm der freie Wille und er verzweifelt völlig an sich selbst. So hat er die Gnade wirklich erfahren und konnte mit großer Kraft Zeugnis davon geben. Welch ein Wunder ist es, dass wir uns in dieser Erfahrung wiedererkennen. Dass wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass in unserem Herzen kein Glaube wohnt, sondern den Unglaube. Kein Sanftmut, sondern Härte. Keine Liebe zu Gott, sondern Widerstand. Keine Demut, sondern Hochmut. Welch ein Wunder ist es, dass das Licht seiner Gnade in unsere finstere Herzen leuchtete und alle Dunkelheit vertrieb, dass Gott den Glauben schuf, dass er unser Herz zerbrach, dass er seine Liebe darin ausgoß und dass wir dadurch in unsere eigenen Augen klein würden. Dass wir, jeder für sich, vor Gott hingestellt würden und ganz persönlich unsere eigene Gottlosigkeit in die Augen blickten, um dann das unendliche Wunder des Freispruchs durch den Glauben erfassen. Lasst uns bekennen, dass Gott Gott ist, dass Gnade Gnade ist. Da öffnen sich die Quellen der Seligkeit. Dich werde ich ewig loben, weil du es gedaan hast. Ich danke Ihnen.